Es ist wirklich eine dramatische Situation, in der wir uns befinden. Und das Thema ist, könnte nicht näher an dem Puls der Zeit und an der Aktualität liegen, als wir das heute haben. Ich will schnell sagen, für welches Projekt die Spenden der Mitglieder vom BKU jetzt hier für vorgesehen sind. Wir haben seit ein paar Wochen, bin selbst zweimal nach Lesbos gefahren. Lesbos ist diese dramatische geopolitische Situation zwischen Europa und Asien, wo Europa von Asien 4 Kilometer getrennt ist und dort jeden Tag 5 bis 10 bis 15 Schlauchboote ankommen und an diese Ufersteine dort angeschwemmt werden. Der griechische Staat hat bisher so gut wie gar nichts unternommen, um diesen Menschen in irgendeiner Weise zur Hilfe zu kommen, sodass die ganze Arbeit liegt auf den Schultern von europäischen Hilfsorganisationen. Und wir sind jetzt dabei, mit 4 Leuten, die wir dort vor Ort haben, in einem kleinen Lager die Zelte, mehr wird es nicht sein, für die nächste Zeit winterfest zu machen. Sie wissen, das wird auch sehr kalt dort in der Gegend. Und das macht man, indem man einen Betonsockel macht und auf diesen Betonsockel die Zelte aufbaut. Es ist gleichzeitig eine Großküche wird eingerichtet, weil bisher war nicht vorgesehen, dass die Menschen irgendwas zu essen bekamen. Die mussten sich das kaufen beim Durchgang durch die Dörfer und Städte. Also für dieses Projekt bitte ich um Spenden einfach. Wir können das nachher nochmal im Gespräch weiter erläutern. Mein Thema sind die 5 Ursachen oder die 5 großen Gruppen von Menschen, die sich auf den Weg machen nach Europa. Dazu muss ich immer wieder erstmal sagen, dass das etwas ist, was wir uns klar machen müssen als Europäer, was das gegenwärtig bedeutet. Europa ist der Kontinent, der die Hoffnungen der Welt bündelt und konzentriert. Was früher mal vor 150 Jahren für unsere Voreltern mal die Vereinigten Staaten waren oder Kalifornien, das ist heute Europa. Nur in diesem Europa wissen die Menschen, dass sie Rechts- und Sozialstaat haben, was wir manchmal vergessen, dass wir das haben. Diese unglaubliche Gunst, in einem solchen Europa zu leben, bekommen Menschen mit. Bisher konnten wir uns darauf verlassen, dass die Mehrzahl der Menschheit das gar nicht erfährt, dass das so schön ist in Europa. Das ist heute vorbei. Das hat nun die digitale Kommunikation uns eingebrockt, die für die Menschen, für hunderte von Millionen junger Menschen in Afrika, für hunderte von Millionen Menschen im arabischen Raum und im südostasiatischen Raum, sind die Handys und die Smartphones einfach die erste Möglichkeit, etwas über die Welt zu erfahren. Und dann noch in dieser geballten Konzentration. Man kann sich die Wichtigkeit dieser Kommunikation als Auslöser für das, was wir gegenwärtig erleben, gar nicht hoch genug vorstellen. Man kann das gar nicht überschätzen. Von der 1 Million Afrikaner haben mittlerweile 490 Millionen ein Handy und ein Smartphone. Das muss uns auch zu denken geben. Wir müssen auch da von unseren Vorurteilen ein wenig absehen. Ich habe das jetzt wieder erfahren. Manchmal leben wir noch so in dem alten, vertrauten Bild des Flüchtlings, der abgerissen, ausgehungert, ausgemergelt, möglichst ohne Schuhe, barfuß vor uns steht, arm. Und jemand, der aber mit einem Smartphone durch die Stadt geht oder durch das Flüchtlingslager, ist schon nicht mehr so arm, wie wir meinen. Wie kann der sich das leisten? Ja, das ist etwas anderes. Das ist das einzige Überlebensmittel, was diese Menschen haben, über das sie diese Informationen bekommen, die so unglaublich wichtig sind, um zu wissen, über welche Pipeline, über welche Piste, mit wem zusammen, wo es günstiger ist. So, das ist einer der ganz, ganz großen, wichtigen Gründe. Bei den großen Bewegungen, die wir gegenwärtig haben, will ich 5 Bewegungen unterscheiden, damit auch gleichzeitig Ursachen benennen. Wir wissen, dass eine Hauptmenge von denen, die auf Europa jetzt zurennen, sind Menschen aus Syrien, aus einem Land, das wir vor 3 Jahrzehnten noch gar nicht für möglich gehalten haben, dass es einmal eine Auflösung dieses Staates geben könnte. Und davon muss man ja sprechen. Wir haben dort einen Bürgerkrieg, der an Brutalität, an Hemmungslosigkeit auch des Regimes in Damaskus nicht zu überbieten ist. Unsere Diskussion richtet sich, unsere Augenmerk richtet sich meist eben auf den Terror der Verbrecherbande ISIS. Das ist aber nicht allein. Nach Beobachtungen der Syrer gibt es weitaus mehr Todesopfer im syrischen Krieg, die durch die Luftwaffe von Damaskus zu beklagen sind, als durch IS. Und diese Luftwaffe hat das merkwürdige Renommee, dass sie in der Kriegsgeschichte später mal fungieren wird als eine Luftwaffe, die eine neue Waffe erfunden hat. Wir haben eine neue Waffe, eine primitive Erfindung, die zu einer neuen Waffe geführt hat. Das sind die sogenannten Fassbomben. Sie haben davon gehört. Wenn man das einmal erlebt hat, ich habe das einmal erlebt in Hazas, als wir dort noch gearbeitet haben, 2012 bis 2013. Das ist eine furchtbare Bombe, die durch ein ganz primitives Kalkül entsteht. Mehr TNT-Zerstörungsexplosivstoffe als in eine Bombenhülse gehen in ein Fass rein. Und deshalb packt man dieses Fass voll mit TNT, kann es in einen Hubschrauber setzen und der Hubschrauber macht über einer bewohnten Ortschaft oder Stadt die Luke auf und die Passbombe wird runtergeschmissen und die Zerstörung ist unglaublich. Die Zerstörung an Immobilien, an städtischer Infrastruktur, an Menschen, an Kindern, an Frauen. Und das geschieht fast täglich in Syrien. Und deshalb sind so viele von diesen 22 Millionen Syrern jetzt schon auf der Flucht. Wir wissen, dass 6 bis 7 Millionen jetzt schon außerhalb des Landes sind, von 22 Millionen. 3 Millionen gehen im Lande herum und suchen sich in der Nähe der Grenzen einen vergleichsweise sichereren Ort, um zu überleben. Und 11 Millionen sind noch da, aber die Beobachter sprechen davon und wir wissen es auch, dass es durchaus sein kann, dass nochmal 2, 3 Millionen kommen, wenn nicht irgendeine Änderung der Kriegssituation für die Zivilbevölkerung eintritt. Man muss jetzt auch besorgt sein, dass das, was bisher in Syrien überhaupt nicht der Fall war, dass es jetzt auch Hungersnot geben könnte. Ich darf immer noch mal sagen, nicht, dass das Ganze ertrinkt jetzt in einer totalen Ausweglosigkeit. Man kann immer noch was tun mit den syrischen Kräften, die im Lande sind. Wir haben mit einer syrischen kleinen Organisation zusammen einen Riesenkonvoi gemacht mit Babynahrung, weil die UNO auch aufgehört hat, Babynahrung nach Syrien zu schicken. Und dieser Konvoi ist vor 3 Wochen in Aleppo angekommen. Es hat also geklappt mit dem Transfer über die türkische Grenze. Man kann immer noch etwas tun, aber das ist nicht etwas, was ich sage, um damit Stolz zu erheben, sondern einfach zu sagen, das ist das Wenige, was wir tun können. Aber das hindert nicht daran, dass eine ganze Bevölkerung gegenwärtig auf dem Wege nach draußen ist. Meistens eben erstmal in die Lager in Syrien, in Irak, in Jordanien, im Libanon, in der Türkei. Aber mittlerweile gehen diese Menschen eben auch auf dem Wege nach Europa. Diese Menschen, meine Damen und Herren, werden für unsere Bevölkerung und für die Frage der sogenannten Integration, das Einleben dieser Menschen in die deutsche Gesellschaft, vergleichsweise leicht sein. So wie die Anwesenheit der Vietnamesen gezeigt hat, dass die Frage der Fremdheit oder die Distanz einer Kultur nicht davon abhängt, wie weit geografisch entfernt diese Menschen in unsere Gesellschaft kommen. Viel wichtiger ist die Frage oder die Antwort, dass das schon eine Mittelstandsgesellschaft ist. Die syrische Gesellschaft ist schon eine Mittelstandsgesellschaft. Das Ausbildungsniveau der Syrer ist auf unserem Niveau. Und deshalb werden wir in ganz kurzer Zeit neben den 1000 syrischen Ärzten, die wir alle schon haben in Deutschland, sicher noch 2.000 oder 3.000 haben. Also das Einleben dieser Menschen, auch aufgrund des Exils, was hier schon ist, was sich auch sehr gut integriert hat, wird wahrscheinlich vergleichsweise leicht sein. Zur Frage der Lösung dieses Konfliktes kann ich wenig heute Abend beitragen. Sie wissen, dass die Großmächte sich immer noch nicht verständigt haben und die europäischen Mächte auch nicht, wie sie diese syrische Tragödie, in welcher Weise sie angehen. Immer wieder gibt es kleine Hoffnungszeichen, wie gestern das Gespräch von 45 Minuten zwischen Obama und Putin. Aber man muss vorsichtig sein mit seinen Erwartungen in Bezug auf die Lösung dieses Konfliktes, weil es ein Regime in Damaskus gibt, was dem es egal ist, ob es über 11 oder 9 Millionen oder 8 Millionen herrscht. Hauptsache die Herrschaft bleibt in den eigenen Händen. Und daran hängen nun auch noch Stellvertreterkriege zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Und daran hängen auch eben Großmachtsaspirationen Russlands, das seine einzige Mittelmeerbasis in Latakia in Syrien hat. Deshalb kann ich wenig dazu beitragen, Ihnen heute Abend eine optimistische Auskunft zu geben, wie man diesen schon 5 Jahre dauernden furchtbaren Krieg in Syrien beenden könnte. Eine zweite große Gruppe, die wir gegenwärtig gerade in Lesbos, also über die Türkei, auf Europa zukommen sehen, sind eigentlich Menschen, die zu uns gar nicht kommen sollten, weil wir eigentlich gedacht hatten, für das Land haben wir genug getan. Und deshalb sind die eigentlich erstmal fehl am Platze. Sie kommen aber zu Zehntausenden, das sind die Afghanen. Die Afghanen kommen. Das ist eine bedenkliche Auskunft auch für die Frage, was wir in Afghanistan verkehrt gemacht haben. Ich glaube, wir haben Entscheidendes verkehrt gemacht. Und heute Abend hier bei Ihnen möchte ich das sehr klar sagen. Die Afghanen, wir haben seit Ende 2001 in dem Land gearbeitet. Von 2001 bis 2004, bis Ende 2004, gab es in Afghanistan eine Zeit, in der es keine Unsicherheit gab, in der diese Bevölkerung enthusiastisch an den Wiederaufbau gegangen ist. Und diese Bevölkerung wollte unbedingt den Wiederaufbau ganz besonders mit uns Deutschen machen. Und daraus haben wir keine Schlussfolgerung gezogen in Bezug auf ein großes Projekt mit den Afghanen, ein Wirtschaftsprojekt, ein Investitionsprojekt. Es gibt in Afghanistan große Firmen, die vor Jahrzehnten von Deutschen eingerichtet worden sind. Und alle Firmen waren eigentlich nach 2001 bereit, dort wieder zurückzugehen. Aber es hat dann eben eine andere Entscheidung, ist dann gefallen. Unter dem Einfluss der Amerikaner haben wir uns darauf eingerichtet, dass wir dort Soldaten hinschicken, die in ausgegrenzten Agglomerationen, die mit der Bevölkerung nichts zu tun hatten, geradezu in Weltraumkapseln dort, unter Bedingungen einer deutschen Kleinstadt gelebt haben, mit Mülltrennung und TÜV und allem, was dazugehört. Man muss sich das mal vorstellen. Wir haben das sind 900 Milliarden Euro ausgegeben worden. Die sind aber nicht in den wirtschaftlichen Aufbau gegangen, sondern sind hauptsächlich in die Bedürfnisse der Infrastruktur einer Truppe gegangen. Das war ein großer Fehler. Das war ein ganz großer Fehler. Jeder, der mit Afghanistan zu tun hat, hat das von vornherein gesehen. Die Afghanen sind ein wahnsinnig stolzes Volk. Das Einzige, was sie wirklich nicht ertragen können, ist langfristige Anwesenheit fremder Uniformträger. Dreimal haben sie die britische Kolonialarmee aus dem Land herausgejagt. Sie haben die sowjetische, die Rote Armee aus dem Lande gejagt. Und das war schlicht ein Grund und ist bis heute schlicht ein Grund, dass das Land nicht zur Ruhe kommen kann, weil es immer wieder, wir haben das miterlebt, immer wieder, dass es eben verhängnisvoll ist, wenn man sich darauf beschränkt. Militärisch im Sinne von Sicherheit konnte das Ganze natürlich sowieso keinen Sinn machen, wenn Sie sehen, was eine solche ausgegrenzte Weltraumkapsel leistet. Ich weiß, wir haben in Herat gearbeitet, in der Westprovinz. Da waren neben dem Flughafen von Herat, also der zweitgrößten Kulturmetropole des Landes, neben dem Flughafen saß in einem riesen Camp 2000 Carabinieri der italienischen Armee. Die Bevölkerung wusste genau, weshalb die neben dem Flughafen sitzen. Denn wenn irgendwann mal was passiert wäre, wären die Ersten gewesen, die weg gewesen wären. Und es gab einmal die Woche eine Patrouille durch die Stadt. Darin bestand die Aktivität dieser Armee, die sonst alleine durch Anwesenheit etwas ausrichten sollte. Einmal traf ich den Bürgermeister von Herat, der hat es geschafft, mal einmal eingeladen zu werden in dem Camp der Italiener, und der sagte mir, er hätte in seinem Leben noch nie so viel Alkohol auf einem Haufen gesehen, um zu beschreiben, was er da erlebt hatte. Also wir haben das haben wir nicht richtig gemacht. Wir hätten, und deshalb kam es schon 2005, 2006 zu einer großen Zahl von jungen Arbeitslosen, die alle damals noch illegal in den Iran gingen, weil das einzige Land war, das sich ein Afghane vorstellen kann, dass er dort Ausbildung und einen Job und Geld machen kann für seine Familie. Das führt jetzt auch dazu, die Taliban sind weniger eine religiöse Organisation als vielmehr eine, die Arbeitslosen aufsaugt, weil sie Gelder hat und auch Löhne zahlen kann. Also wir sind in einer verhängnisvollen Situation, die nur dadurch aufgelöst werden kann, dass man mit dem Land zusammen einen richtigen Aufbauplan organisiert. Wir wurden oft gefragt, ich hätte mir so unglaublich gut vorstellen können, dass einzelne Bundesländer Deutschlands mit einzelnen Provinzen Afghanistans Partnerschaften gemacht hätten. Partnerschaften, das ist überhaupt das Ideale für solche Situationen. Kleine Partnerschaften, so wie Rheinland-Pfalz mit Ruanda eine Partnerschaft gemacht hat, die seit 35 Jahren funktioniert, seit 30 Jahren funktioniert und die den Völkermord überstanden hat und die wahrscheinlich das Wirksamste gewesen ist, was man überhaupt bisher mit einem afrikanischen Land gehabt hat. Also solche Partnerschaften einzurichten, in denen Menschen sich besuchen können, in denen wirtschaftliche Aktivitäten stattfinden können. Das alles hat es nicht gegeben. Mit den Afghanen, meine Damen und Herren, wird es schwieriger werden. Ich sage das nicht, um das gegeneinander aufzuwerten. Nein, man muss nur realistisch sein. Es gibt Völker, die aufgrund ihrer bisherigen Zivilisation und Berufsausbildung schon sehr weit gekommen sind, aber die Afghanen sind noch zu großen Teilen analphabetisch, zumal die Älteren. Und das Ausbildungsniveau ist miserabel. Das Berufsausbildungsniveau findet kaum statt. Und deshalb werden wir es mit dieser Gruppe von Menschen, die jetzt zu uns kommen, schwerer haben. Es wird mehr Arbeit sein, das will ich damit sagen. Eine dritte große Ursache, damit auch Gruppe von Menschen, die bisher noch nicht in der Masse uns so bekannt geworden sind, die aber möglicherweise in den nächsten Monaten und Jahren noch viel stärker auf Europa zukommen und zubranden werden, sind afrikanische Migranten, die nicht zu Hunderttausenden, sondern wahrscheinlich zu Millionen auf dem Weg sind durch den Kontinent aus über 30 afrikanischen Ländern, in denen diese jungen Menschen, die wahrscheinlich die Besten der Besten ihrer Gesellschaften sind, weil sie wirklich unbedingt erreichen wollen, dass sie einen Beruf erlernen können und dass sie mit diesem Beruf ein Gewerbe aufmachen können und dass sie mit diesem Gewerbe ihre Großfamilie ernähren können. Diese jungen Leute sind auf dem Wege nach Europa. Die Formel, die wir oft gehört haben in der europäischen Politik, dass die doch zurückgehen sollten in ihre Heimatländer, weil sie da gebraucht werden, diese Formel ist so gut wie falsch. Die können nicht zurückgehen, einfach aus den Quartieren, in denen sie jetzt sind. Wir haben das in Mauretanien erlebt, wo wir eine Berufsausbildung gemacht haben für Migranten. Und wir haben die oft gefragt und gesprochen, die können nicht zurückgehen einfach so, indem sie sagen, ich habe das mir angesehen an der Küste von Mauretanien, das ist zu gefährlich, da werden Leichen angeschwemmt und ich komme zurück. Das können sie nicht, weil sie einen Kredit bekommen haben. Sie haben einen Kredit bekommen, man muss das so nennen, um das klar zu machen. Ein Kredit, mit dem diese Menschen etwas bringen sollen für ihre Dorfgemeinschaft oder für ihre Großfamilie. Ein Kredit über eine Summe, den diese Dorfgemeinschaft noch nie gesehen hat, in 1.000 US-Dollar oder 1.200 US-Dollar. Und deshalb, wenn Sie zurückkommen, haben Sie die Hälfte des Kredits verbraucht, dann sind Sie Ihres Lebens nicht sicher. Die einzige Möglichkeit, die es gibt, in dem Platz, wo wir gearbeitet haben in Mauretanien, ist eine Berufsausbildung in Berufen, die diese afrikanischen Länder ganz dringlich brauchen. Also wir haben da ausgebildet in Bautechnik, Zimmermann, Maurer, in Elektroingenieur, in Solaringenieur, ganz wichtig für Afrika, und in Kfz-Mechanik. Und das Zertifikat über eine Ausbildung über 2 Jahre, das Zertifikat allein reicht aus, um jemandem die Möglichkeit zu geben, zurückzugehen. Denn dann hat er die Möglichkeit, dort mit diesem Zertifikat etwas aufzubauen. Das haben wir erlebt. Also das ist schon einmal in einem Pilotprojekt, wenn ich das mal so sagen darf, durchgearbeitet. Und deshalb ist es so ganz wichtig, dass wir wenigstens den Versuch machen, bei der Frage, die die Politik ja jeden Tag immer auch im Munde führt, Ursachenbekämpfung, das ist ja bisher nur ein Wort gewesen, man muss an die Ursachenbekämpfung schon heran und kann das auch. Das ist kein unmittelbarer kurzfristiger Effekt, aber es ist ein mittelfristiger Effekt. In den nordafrikanischen Ländern, die noch als Staaten existieren, Libyen fällt ja schon aus, kann man, wenn man sich die Situation ansieht, kann man Berufsausbildung machen. Es gibt 2 Staaten, die daran besonders interessiert sind. Ich habe das mit rausbekommen, weil wir das gerne jetzt beginnen wollen. Und ich denke, das BMZ ist auch dabei, eventuell mitzumachen. Jedenfalls habe ich den Minister so verstanden. Das wäre eine Möglichkeit, den Menschen die mörderische Fahrt über das Mittelmeer zu ersparen, was ja auch ein Ziel sein kann. Die Rettung ist das eine große europäische Ziel. Aber man muss ja auch sehen, dass man vielleicht einigen von denen, die da schon lagern, dass man denen die Möglichkeit gibt, gar nicht erst diesen wahnsinnigen Versuch zu machen, über das Mittelmeer zu kommen und dabei eventuell zu sterben. Also in Marokko gibt es sehr gute Voraussetzungen dafür. Da habe ich auch mit den, zu meiner Überraschung festgestellt, dass deutsche Wirtschaft da auch schon sehr gut vertreten ist. Es gibt in Casablanca eine sehr, sehr agile Vertretung der deutschen Industrie- und Handelskammer, mit die das Projekt sehr, sehr wichtig findet, weil es auch eben marokkanische Ausbilder aktivieren kann, die unter Umständen auch zu Deutschland zur Weiterbildung kommen könnten. Also dort ein großes Projekt für Berufsausbildung zu machen. Gerade oberhalb der beiden Enklaven, die Sie kennen aus den Nachrichten, es ist wirklich die exemplarische Situation zwischen Europa und Afrika, herrscht in den beiden Enklaven, den spanischen Enklaven, Melilla und Ceuta. In Melilla gibt es einen Zaun, Zaun kann man gar nicht sagen. Das ist ein 4 Meter hohes Ungetüm, das oben noch mit so ganz spitzen, schwertähnlichen Spitzen, Eisenspitzen rausragt. Diese Grenze von Melilla und Ceuta ist die einzige Grenze der Welt, die von beiden Seiten in die gleiche Richtung bewacht wird. Einmal von der Guardia Civil, der spanischen, auf der anderen Seite von der marokkanischen Polizei in der gleichen Richtung, weil sie dafür 68 Millionen von der EU bekommt, also dass möglichst keiner über diese Grenze geht. Und diese Menschen, die in dem Wald oberhalb von Melilla, Guruguru heißt der, das haben wir uns vor einem Jahr angesehen, da leben an die 100.000 junge Afrikaner, die sich selbst versorgen und die machen zu einem unbewachten Moment in der Nacht oder bei Tage immer mal wieder einmal im Monat einen Versuch, über diese furchtbare Palisade rüberzukommen. Dabei sterben einige, aber einige schaffen es, knallen runter in das Schengenland Melilla, wo Europa beginnt und wo man dann ganz sicher nach Spanien kommt, von Melilla aus. Dort wäre es ganz dringlich, dass etwas geschieht, damit diese jungen Menschen nicht unbedingt diesen mörderischen Versuch mit einer Pirogge über das Meer oder einem Schlauchboot zu machen. Das wäre meine Hoffnung, dass wir über diese Möglichkeiten gemeinsam nachdenken können. Gleichermaßen könnte man das in Ägypten oder auch in Tunesien machen. Auch in Tunesien gibt es eine sehr, sehr starke Vertretung der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Und die ist auch sehr optimistisch, dass man so etwas in Tunesien sehr gut machen könnte, auch bei der Präsenz deutscher Wirtschaft dort. Also das wären zwei Hinweise, wie die Bekämpfung der Ursachen aussehen könnte, damit das nicht nur ein Wort bleibt. Das ist ja ein schönes Wort, aber man muss ja wissen, was kann sich daraus ergeben. Eine Kategorie von Menschen, die zu uns kommen, in leider zu großer Zahl, das muss ich in diesem Fall sagen, sind keine Flüchtlinge, weil ich unterscheide nicht zwischen Wirtschafts- und Armutsflüchtlingen, sondern ich würde immer sagen, es gibt Flüchtlinge und Nichtflüchtlinge. Das sind die Balkanflüchtlinge. Die Balkanflüchtlinge nehmen hier eigentlich Plätze weg, denen, die das als Flüchtlinge wirklich brauchen. Und das liegt auch ein bisschen an dem Versäumnis der Europäischen Union, die nicht klar gemacht hat, dass zur Aufnahme in die Europäische Union gehören nicht nur die Zustimmung zum Euro und zu kameralistischen Institutionen, sondern mindestens genauso wichtig ist das Europäische an Europa, die Behandlung von Menschen, die in Not kommen, und die Behandlung von Minderheiten. Und das ist bei Rumänien und Bulgarien schon versäumt worden. Deshalb kommen von Rumänien und Bulgarien auch Menschen, viele. Dann ist das, weil es auch den Roma und den Aschkali dort nicht gut geht, das stimmt. Es kommen aber auch aus anderen Ländern des Balkans eben Menschen zu uns, aber nicht nur diese Minderheit, sondern Menschen, die einfach wissen, dass es hier besser geht und wo wir manchmal auch viel zu große Anreize geben für Menschen, dass sie hier das in Anspruch nehmen. Man muss das klar benennen, gerade als Freund der Flüchtlinge. Das hat der serbische Premierminister Vucic hat die Bundesregierung gebeten, um die Zahl der serbischen Flüchtlinge um 80% zu reduzieren, wie er gesagt hat, doch den Menschen nicht gleich von Anfang an so viel Geld zu geben, wenn sie hier sind. Eine Familie mit ein paar Kindern, und das sind meist Familien, bekommt 580 Euro im Monat. Der Lohndurchschnitt in Serbien ist 300 Euro. Man kann sich vorstellen, was das für ein Anreiz ist, ein Pull-Faktor für Menschen, die das wahrnehmen. Es gibt, ich weiß von Kosovo-Albanern, dass sie das ausnutzen in einer unglaublichen Fähigkeit und Chuzpe. In meiner alten zweiten Heimatstadt Hagen habe ich das erfahren von einem Heimleiter, der sagte, wir haben hier drei Jahre hintereinander eine Kosovo-Familie gehabt mit Kindern, die kam hierher, kriegte Unterkunft und Verpflegung und das Geld, hat den Asylantrag gestellt und hat nach 3 Monaten freiwillig die Rückkehr angetreten. Dafür kriegt man auch noch mal Geld. Und das haben sie das nächste Jahr auch noch mal gemacht. Und das haben sie das dritte Jahr gemacht. Es gibt offenbar keinen Computer, der irgendwie das klar macht, dass das nicht geht. Und dann darf man sich nicht wundern, dass die Menschen kommen, die natürlich das bekannt machen in diesem kleinen, wunderbaren Land, das wir ja selbst durch unsere Aktivitäten mitgeschaffen haben. Das ist das Land, die Bundesrepublik ist das Land, in dem man alles bekommt, Unterkunft, Verpflegung, Aspirin und Milchpulver. Man bekommt sogar noch Geld. Und wenn man zurückkehrt, kriegt man auch noch Geld. Das ist einfach falsch. Also da muss sich einfach dieses System auch ändern. Eine letzte Kategorie von Flüchtlingen und damit auch eine große Ursache für Flüchtlinge ist wahrscheinlich noch nicht auf dem Wege, aber garantiert werden sie auf dem Wege sein und wir ahnen noch nicht, was sie für die Welt, für Europa und für uns bedeuten werden. Ich spreche von einer Kategorie, die jetzt schon im Gespräch ist, auch bei der Umweltkonferenz in Paris, von den sogenannten Klimaflüchtlingen. In dem neuen Buch von Professor Schellnhuber, der, wie Sie wissen, auch an der Papstenzyklika mit beteiligt war, gibt es ein ganz dramatisches Kapitel, wo der Schellnhuber beschreibt ein Gespräch, das er mit dem Präsidenten der Malediven geführt hat, jetzt in diesem Jahr, im vorigen Jahr in Berlin. Die Malediven sind eine Inselgruppe von über 1000 Inseln, die in 19 Gruppen zusammengefasst sind und auf bestimmten Atollen wohnen. Die Malediven sind die Gruppe, ist die Gesellschaft und das Volk, das als erstes dran ist, wenn es eben zu einer Klimakatastrophe kommt, weil diese Malediven liegen 1 bis 2 Meter über dem Meeresspiegel. Und Mohamed Nasheed, der Präsident dieser Gesellschaft, hat einen Plan, er ist ein ganz verantwortlicher Präsident seines Volkes. Er weiß, dass er jetzt schon vorbereiten muss mit einem Treuhandfonds, den er gebildet hat aus den Einnahmen des Tourismus. Er muss jetzt schon anfangen, sich zu bemühen um ein nicht bedrohtes Land, in dem er seine Bevölkerung vorsorglich unterbringen kann, bevor es zu der Situation des Ertrinkens kommt. Also diese Klimaflüchtlinge werden wir auch bekommen und es ist gut, wenn wir uns darauf vorbereiten. Ja, meine Damen und Herren, das sind einige der Ursachen, die ich sehe, auch der einzelnen Gruppen, die ich sehe. Ich möchte noch zwei Dinge sagen. Das eine ist, unsere Gesellschaft, unsere deutsche Gesellschaft hat sich in den letzten Monaten in einer Weise ausgezeichnet durch Hunderttausende von Helfern, die bereit waren, sofort etwas zu tun, als es eben in gar nicht mehr erkennbarer Weise überall eine Notsituation gab durch die Aufnahme von so vielen Menschen aus diesen verschiedenen Gegenden der Welt, die ich eben versucht habe, kurz anzureißen. Das ist geradezu eine wunderbare Situation gewesen, die man gar nicht hoch genug loben und preisen kann. Ich habe das in verschiedenen Städten und Heimen und Lagern in Göttingen, in Goslar, in Mülheim, in Minden, in Gevelsberg, in Schwäbisch Gmünd, überall gesehen. Es ist ganz wunderbar und das verdient wirklich ein ganz großes Lob und ich freue mich darüber und war auch sehr stolz darauf, dass wir das als Deutsche so geschafft haben. Die Flüchtlingsaufnahme wäre zusammengebrochen, wenn sie allein von der Verwaltung hätte gemacht werden müssen. Es ist gar keine Frage. Dadurch, dass so unglaublich viele Menschen, die manchmal nur behindert werden von Verwaltung, die klagen alle darüber. Also das ist das eine. Das andere ist, dass es für die Politik wahrlich nicht leicht ist, in dieser Situation Politik zu machen, das heißt verantwortlich für die Zukunft jetzt, für unser Volk und für Europa voranzugehen. Dazu kommt, dass wir alle aufgrund der Erfahrungen der letzten Monate, und ich muss das leider auch sagen, obwohl ich immer sonst geborener Optimist bin, ich teile die Sorge, die da ist, um den Bestand dieses Europa. Weil wir haben wir haben jetzt ein Europa von mindestens zwei Geschwindigkeiten bei der Flüchtlingsfrage. Wir haben wirklich eine Situation, dass in Osteuropa, die überhaupt kein Gefühl, keine Empathie, keine christliche Verantwortung oder was anderes spürt, in der Frage von Menschen, die so in einer solchen Not vor der Tür stehen. Das sind die osteuropäischen Länder, die noch gar nicht bereit sind, auf diese Situation überhaupt einzugehen. Das sind nicht nur die osteuropäischen, das ist auch Griechenland. Griechenland hat bis heute überhaupt nicht verstanden, dass das eine Aufgabe ist für den Staat. Also wenn es nicht diese Hunderte von Organisationen aus den skandinavischen Ländern, die da überall an der Küste in Lesbos arbeiten, wenn es die nicht geben würde, würde das auch ein Heulen und Zähneknirschen sein für diese Menschen. Also das ist eine große Sorge, die man teilen muss. Ich hörte, dass der Präsident des Europäischen Parlaments, der Martin Schulz, gestern im Fernsehen wohl auch gesagt hat, das kann natürlich auch nicht abgehen ohne Sanktionen bei einer funktionierenden europäischen Gemeinschaft. Man kann natürlich nicht erlauben, dass Staaten wie Griechenland, das fing ja damals an, dass als die Türkei praktisch die Grenze geöffnet hat und dann haben Polizeibusse diese Flüchtlinge durch ganz Griechenland gekarrt. Und aus einem EU-Schengen-Land in ein Nicht-EU-Land hineingeworfen, nämlich nach Mazedonien. Das muss natürlich, wenn es eine funktionierende Gemeinschaft ist, auch eine Sanktion finden. Das kann ja nicht sein, dass man das einfach so über sich ergehen lässt. Das ist aber bisher nicht geschehen. Mindestens gab es gestern in der Bemerkung von Martin Schulz schon so eine Andeutung. Er sagte, weil Polen hat sich jetzt ja auch herausgenommen aus der Gruppe der Staaten, die etwas tun will für eine gemeinsame Flüchtlingspolitik. Und Martin Schulz hat gesagt, die sind natürlich immer, stellen andauernd Anträge darüber, wie die Gelder der EU bei ihnen untergebracht werden können. Dazu muss man aber auch, das sind Rechte und Pflichten, die gleichartig sind. Man kann nicht dauernd von der EU verlangen, aus dem gemeinsamen Topf mitfinanziert zu werden und gleichzeitig aber wesentliche Aufgaben der Europäischen Union überhaupt nicht zu beachten und überhaupt nur zu ignorieren. Das kann nicht angehen. Also ich würde dafür sein, die EU hat immer schon die Fähigkeit besessen, die Weisheit besessen, dass sie nicht unbedingt alle Staaten gleich sofort verpflichtet hat zu einer gemeinsamen Gemeinschaft. Zum Beispiel nicht alle EU-Staaten sind Euro-Staaten und nicht alle EU-Staaten sind Schengen-Staaten. Deshalb wäre es gut, wir kämen aus der Quatscherei der Gipfelkonferenzen, die ja alle nichts gebracht haben, heraus, wenn die EU etwas in dieser gleichen Weisheit tun würde, nämlich unterhalb des Dachs die 13 Staaten, die ich sehe, die bereit sind, zu einer gemeinsamen Flüchtlingspolitik schon mal zu organisieren in diesem Kreis, damit die schon mal anfangen, diese gemeinsame Politik zu machen, auf die man sich dann auch verlassen kann, wo man auch Quoten machen kann, wo dann Deutschland nicht ganz alleine steht mit Österreich und Schweden. Diese 13 Staaten, das wären die 6 Gründungsstaaten, das wären die skandinavischen Staaten, das wäre Spanien, das wäre Portugal, das wäre Irland, das wäre, vor ein paar Wochen habe ich immer noch gesagt, 14, da habe ich gedacht, dass Polen noch mitmacht, aber das ist jetzt ausgeschieden, also leider, also diese 13 Staaten, das wäre mein Plädoyer. Schlussendlich, einer der tollsten Sätze, den Angela Merkel gesagt hat, war bei der Pressekonferenz, bei der Sommerpressekonferenz, dieser unglaublich sensationelle Satz, von dessen sensationelle Auswirkungen sie wahrscheinlich selbst nicht geahnt hat, was sie da gesagt hat. Sie hat gesagt, wir müssen weg von deutscher Gründlichkeit und hin zu deutscher Flexibilität. Ich glaube nicht, dass sie gewusst hat, was sie uns damit aufbürdet. Im Grunde sagt sie damit, wir müssten Italiener werden. Es geht ja auch schon los. Also wo sie hinpacken in der Flüchtlingswelt in Deutschland, jetzt rede ich nochmal von unserem Land, da erleben sie eine unglaublich ausgefranste, differenzierte, penible, ein riesen Verschiebebahnhof ist da in den letzten 40 Jahren entstanden von verschiedenen Ebenen der Betreuung, der Versorgung von Flüchtlingen. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe mir noch ein Beispiel für Sie heute Abend ausgewählt, damit Sie sehen, zu welchen Irrsinnigkeiten diese Bürokratie führen kann. Die denken gar nicht daran, flexibel zu sein. Also das berühmte Bundesamt für Migration und Flüchtlinge stellt also Leute an, die aufpassen müssen, dass die Sprachkurse und die Integrationskurse, die Volkshochschulen machen, dass die auch von den Teilnehmern besucht werden, um Betrug zu verhindern, wie es so schön heißt. Und für jeden Integrationskurs gibt es eine strenge Abrechnungsrichtlinie, abgekürzt ABRRL. Darin steht, dass die Anwesenheit jedes einzelnen Teilnehmers an jedem einzelnen Unterrichtshand anhand des Vordrucks, Anhang für Anwesenheitsliste, tägliche Signatur, das ist ein eigenes Formular, das können Sie nicht etwa ersetzen durch ein Stück Papier, was Sie da hinlegen, nachzuweisen ist. Beim Bundesamt sind viele Angestellte damit beschäftigt, die Listen der Volkshochschulen sorgfältig zu prüfen. Silvia K. hat an einem Kurstag mit Bleistift unterschrieben, in diese Liste. Die aufmerksame Sachbearbeiterin der BAMF, der fiel auf, dass gemäß § 2 Absatz 4 Satz 2 Eintragungen auf der Liste mit Kugelschreiber oder ähnlichem nicht radierbaren Stift vorzunehmen seien. Zitat alles. Der Tag musste daher als Fehlzeit, auch so ein schönes bürokratisches Wort, gewertet werden. Und auch die Sachbearbeiterin Katharina R. vermisste bei der Unterschrift eines Herrn Andeutungen von Buchstaben oder auch einzelne individuelle Merkmale der Schriftzeichen. Auch sie musste also selbst zu vertretende Fehlzeiten feststellen. Eine Bundestagsabgeordnete der CDU, Gitta Konnemann, hatte sich um den Fall gekümmert und hat einfach nur dem BAMF gesagt, das könnte sein, dass das Analphabeten sind. Die wissen noch nicht, was Buchstaben sind. Und so, also um solche Dinge muss man sich jetzt kümmern, wenn man als Helfer, als freiwilliger Helfer bei dieser wichtigen Arbeit ist. Es ist wirklich so, dass die manchmal ganz am Rande der Verzweiflung sind, wenn sie an solche Barrieren stoßen, an solche Bestimmungen, die einfach auf die Situation überhaupt nicht mehr passen. Deshalb ist das Wort der Kanzlerin natürlich ganz besonders wichtig. Zum Schluss möchte ich Ihnen gerne etwas Schönes vortragen, damit wir wieder in den Geruch von Optimismus kommen. Ich bin darauf erstmal jüngst wieder gestoßen durch einen Zufall. Das erste Buch über uns Deutsche, das geschrieben wurde, hat ein römischer Schriftsteller namens Tacitus geschrieben, wie Sie wissen. De Germania. Und in dieser Germania gibt es eine Stelle, die ich Ihnen zum Abschluss vortragen möchte, die so schön ist, dass wir damit eigentlich das ganze Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aus den Angeln heben könnten. Es heißt bei Tacitus im vierten Buch, es gilt bei den Germanen als Sünde, einem Menschen sein Haus zu verschließen, wer es auch sei. Jeder empfängt ihn mit einem seinen wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechenden reich zubereiteten Mahle. Sind die Vorräte aufgezehrt, dann weiß der eben noch Gastgeber gewesen war, den Weg zu einem anderen gastlichen Haus und geht selbst mit. Uneingeladen betreten sie den nächsten Hof. Da ist die Polizei aber heute schon da. Ne? Und der Empfang ist nicht weniger herzlich. Im Gastrecht macht keiner einen Unterschied zwischen Bekannten und Unbekannten. Zwischen Gastgeber und Gast gibt es keinen Unterschied von Mein und Sein. Als ich das vor ein paar Tagen in St. Augustin vorgetragen habe, hat mir ein Lateinlehrer gesagt, er wüsste sogar, dass in dem anderen Quälbuch für die Lateinschüler, nämlich in dem Gallischen Krieg von Cäsar, also 150 Jahre vor Tacitus, gibt es auch noch eine Stelle, die ich Ihnen dann nochmal in zwei Sätzen zitieren möchte. Julius Cäsar, De Bello Gallico, viertes Buch. Den Gast zu verletzen gilt als Frevel. Aus welchen Anlässen er auch zu Ihnen kommen möchte, Sie schützen ihn vor Unrecht und behandeln ihn als unverletzlich. Jedermanns Haus steht ihnen offen und man teilt mit ihnen das Essen. Wenn wir uns daran ein bisschen orientieren wollten, was vor 2000 Jahren von uns gesagt wurde, sähe die Welt auch ein bisschen einfacher aus.